Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Wir fragen uns, wie Gott uns Menschen begegnet. Und dazu schauen wir in letzter Zeit in das Buch der Richter. Dort finden wir ein sich immer wiederholendes Schema. Dem Volk Israel geht es gut, dann betreibt das Volk Götzendienst. Dieser Götzendienst führt Israel in Bedrängnis, Israel schreit bei Gott um Hilfe und Gott erweckt ihnen einen Richter, der das Volk befreien soll. Dann geht es Israel wieder gut und sie betreiben später wieder Götzendienst. In den vergangenen Wochen war es immer wieder dasselbe Schema, das aufgekommen ist. Nur in den ein oder anderen Stellen hat die Bibel das Geschehen etwas näher beleuchtet. Zum Beispiel die Art der Unterdrückung, die das Volk erlitten hat. Die Art, wie zum Beispiel Ehud das Volk befreit hat. Oder die Art, wie Gott seine Richter auswählt. Das war in den letzten Wochen bei Gideon zum Beispiel der Fall. 7 Jahre lang war Israel von den Midianitern unterdrückt, bis das Volk nach Gottes Hilfe schreit und Gott endlich nach Gideon sucht, ihn verändert und mit ihm zusammen schließlich Israel befreit. 40 Jahre lang hatte das Volk dann Frieden. Danach traten Tola und Jair als Richter auf, und zwar ohne, dass das Volk sich versündigen müsste. 85 Jahre lang hatte das Volk Frieden und keinen Götzendienst mehr betrieben. Das kann man in den Kapiteln 9 und 10 nachlesen. Aber alles ändert sich im 86. Jahr. Das lesen wir im Kapitel 10 ab den Versen 6 bis 16.
Und wieder taten die Israeliten, was der Herr als böse ansah. Sie dienten den Baalen, den Astarten, den Götzen der Syrer und Sidonier, den Götzen der Moabiter, Ammoniter und Philister. Sie kehrten dem Herrn den Rücken und wollten nichts mehr von ihm wissen. Da flammte der Zorn Gottes gegen Israel auf. Er gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. Noch im selben Jahr eroberten die Ammoniter das Gebiet in Gilead, in dem sie früher gelebt hatten, und unterdrückten die Israeliten dort grausam. Die Ammoniter überschritten sogar den Jordan und griffen die Stämme Juda, Benjamin und Ephraim an. So gerieten die Israeliten in große Bedrängnis. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe. »Wir haben gegen dich gesündigt«, so riefen sie. »Dich, unseren Gott, haben wir verlassen und den Baalen gedient.« Der Herr antwortete: »Habe ich euch nicht von den Ägyptern befreit, den Amoritern, Ammonitern und Philistern? Habe ich euch nicht gerettet, als ihr wegen der Sidonier zu mir geschrien habt und als die Amalekiter und Maoniter euch quälten? Doch ihr habt mich verlassen. Ihr habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich euch jetzt nicht mehr helfen. Geht und schreit doch zu den Götzen, die ihr euch ausgesucht habt. Sollen sie euch doch retten aus eurer Not?« Da sagten die Israeliten zum Herrn: »Wir haben gesündigt. Bestrafe uns, wenn du willst, aber rette uns dieses eine Mal noch.« Daraufhin entfernten sie die fremden Götterbilder aus ihrer Mitte und verehrten den Herrn, ihren Gott. Da konnte er das Elend Israels nicht länger ertragen.
Im Grunde passiert hier genau dasselbe wie in Kapitel 2 und 3 und den nachfolgenden, bis wir zu unserem 10. Kapitel kommen. Das Volk Gottes verlässt Gott, kommt in Bedrängnis und ruft dann wieder bei ihrem Gott um Hilfe. Oberflächlich hat sich an der Situation zu Kapitel 2 und 3 nichts geändert. Aber unter der Oberfläche lesen wir eine ganz andere Geschichte. Die Details sind extrem wichtig. Das Volk Gottes ruft nämlich dieses Mal sofort nach Gottes Hilfe, nicht erst nach Jahren. Das Volk ruft auch von sich aus nach Hilfe, ohne dass Gott zuerst einen Propheten schicken muss und ihnen sagen muss, was sie denn tun sollen. Im Vergleich zu den Geschichten vorher gibt Gott dem Volk keine Hoffnung. Das Volk vernichtet aber auch von sich aus die falschen Götzen, ohne dass Gott sie dazu auffordern muss. Und ohne, dass er ihnen eine Erfolgsgarantie verspricht. Und schließlich lässt sich nicht das Volk von Gott bewegen, sondern Gott lässt sich vom Volk bewegen, etwas zu tun, was vorher so nicht geplant war. Das Volk hat also in rund 300 Jahren nichts gelernt. Bisher hatten sie sich nur an den Götzendienst der Völker im eigenen Land gehalten. Diese alten Götzen sind jetzt Geschichte. Dafür kommen aber eine ganz neue andere Charaktere sozusagen ins Spiel. Das Volk Gottes ist also in diesem Sinn nicht rückfällig geworden, sondern hat sich eine neue Alternative zugelegt. Probehalber, nur für kurze Zeit. Sie haben ja ganz schnell gemerkt, dass es dann doch nicht so funktioniert, wie sie sich das vielleicht erhofft hatten. Israel hat also gelernt, Sünden superschnell zu erkennen und diese auch zu bekennen. Und dann aber auch noch die Reue zu zeigen. Nicht erst nach Jahren, sondern sofort. Aus unserer Sicht ist das unverständlich. Gott erklärt irgendwie, dass das Projekt, Gott von Israel zu sein, jetzt gescheitert ist. Unverständlicher ist, dass das Volk trotzdem Reue zeigt, Buße tut und die ganzen Götzen vernichtet, obwohl Gott ihnen gar keine Hoffnung gibt. Aber am unverständlichsten ist, dass Gott sich erbitten lässt und seine Meinung dann doch noch ändert.
Ja, so ist Gott. Er begegnet uns Menschen auf so unterschiedliche, großartige und manchmal tatsächlich überraschende Weise. Er handelt nie nach Schema F, würden wir sagen. Ja, wirklich. Überraschenderweise gibt er Israel ja nicht gleich und völlig dahin. Er lässt sich aber auch nicht erbitten und erweichen von ihren Gebeten, so wie zuvor. Sondern Gott verweist Israel an ihre neuen Götzen. Sollen die doch diesmal Israel retten? Ob Gott sein Volk absichtlich in eine noch größere Hoffnungslosigkeit stürzt? Wie wird Israel reagieren, wenn absolut niemand mehr da ist, der helfen kann? Gott macht sich damit für Israel noch größer. Und nicht jede geistliche Lektion wird einfach so und leicht und ohne Druck gelernt. Israel muss ganz, ganz tief sinken. So wie der Gottessohn Jesus am Kreuz, so muss Gottes Volk eine Art von Gottverlassenheit spüren. Gott lässt Israel hängen. Und so furchtbar das ist, so dringend nötig ist das für Israel gerade jetzt. Und Gott gibt, was Menschen brauchen. Am Ende erhört er aber doch noch die Bitte um Errettung. Gott lässt sich bewegen, und zwar hin zu einem anderen Handeln. Israel tat also gut und richtig daran, sein Schicksal als nicht in Stein gemeißelt zu betrachten, sondern weiterhin Gott anzuflehen. Und tatsächlich, Gott gewährt seinen Menschen ein Mitspracherecht.
Gott ist nicht unzuverlässig, nur weil er nicht so handelt, wie wir das von ihm erwarten. Das Volk Israel hat zum Beispiel Gnade erwartet und Gericht bekommen. Und dann haben sie weiter Gericht erwartet und stattdessen Gnade bekommen. Gott ist nun mal keine Maschine, die wir zu bedienen lernen können. Wir können nicht A machen und erwarten, dass auf jeden Fall B passiert. Sünde zieht nicht unbedingt sofort direkt Strafe mit sich und der Besuch vom Gottesdienst nicht unbedingt auf jeden Fall immer Gnade. Gott ist eine Person, das heißt, Gott hat Gefühle und eine Motivation. Dieselbe Motivation kann also unterschiedliche Handlungen zur Folge haben. Nehmen wir zum Beispiel die klassische Herdplatte. Bei seiner zweijährigen Tochter würde der Vater vielleicht eingreifen, wenn sie die Hand auf die heiße Herdplatte legen möchte. Bei seinem 16-jährigen Sohn, der unbedingt die Hand auf die heiße Herdplatte legen möchte, kann es sein, dass der Vater das zulässt, obwohl er beiden eigentlich den Schmerz nicht gönnt. Gott hat ein Interesse an dir. Er möchte, dass es dir insgesamt gut geht, dass es dir in allen Belangen gut geht. Und das heißt, dass er dich vielleicht einmal mit Samthandschuhen anfasst und ein anderes Mal dich voll und ganz dem Gericht ausliefert. Die Sache, auf die wir uns immer verlassen können, ist, dass Gott Liebe ist. Und das ist die Motivation für all sein Handeln. Jedes Handeln Gottes in deinem Leben ist von reiner Liebe bestimmt. Und das ist unabhängig davon, ob wir es verstehen oder nicht.
Gott handelt also anders, als wir das erwarten. Doch heißt dies nicht, dass du sein Handeln nicht beeinflussen könntest. Dein Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt, komme was da wolle. Gott ist keine unerbittliche, gnadenlose Macht, die sich wie ein Tyrann durchsetzt. Er lässt sich beeinflussen. Deshalb lohnt es sich immer, Schritte auf Gott zuzugehen, auf Gott zu hoffen, ihn aufzusuchen, zu beten. Er ist immer unsere einzige Chance. Und das ist er auch für dich.
Das Volk Israel hat sofort erkannt, dass sie sich an Gott versündigt hatten. Sie haben gesagt, dich, unseren Gott, haben wir verlassen. Und daraufhin auch sofort Reue gezeigt. Sie haben von sich aus alle Götzenbilder sofort verbannt. Durch ihre Reue konnten sie Gott davon überzeugen, doch noch eingreifen zu wollen. Egal, was man ihnen vorwerfen möchte und auch kann, an dieser Sache kann man sich bei dem Volk Gottes wirklich ein Vorbild nehmen. Wie ist das bei uns, wenn wir erkennen, dass wir Sünde in unserem Leben haben? Machen wir dann erst einen Termin, um irgendwann mal weiter darüber nachzudenken? Wir wägen die Vor- und Nachteile ab. Sicherheitshalber brechen wir nicht gleich mit allen schlechten Gewohnheiten. Vielleicht erstmal nur mit den wirklich ganz schlimmen. Vielleicht tasten wir uns auch Schritt für Schritt mal an den Plan Gottes heran. Vielleicht ist er ja gar nicht so komfortabel, wie wir uns das wünschen. Vielleicht spielen wir auch weiter mit der Sünde in der Hoffnung, dass nichts Schlimmeres passiert. Das Volk Israel begeht hier eine radikale Kehrtwende. Und damit haben sie Gott so sehr beeindruckt, dass sie ihn umstimmen konnten. Ich wünsche mir, dass wir auch, wenn wir erkennen, wo es in unserem Leben Sünde gibt, wo wir versagen, eine radikale Kehrtwende zurück zu Gott machen können und nicht noch lange hin und her diskutieren.
Denn Gott lässt nicht alles mit sich machen. Gottes Geduld ist nicht grenzenlos. Sie hat ein Ende. Irgendwann ist das Maß voll. Und wir wissen, was das bedeutet, denn auch wir waren mit unserer Geduld schon manches Mal am Ende. Und das Maß war voll und wir haben nicht mehr verziehen, sondern jemanden auflaufen lassen und die Tür zugemacht. Auch Gott schließt Türen. Und du weißt genauso wenig wie Israel damals, ob sie noch einmal aufgeht oder nicht. Deshalb solltest du mit Gott nicht spielen. Denn du kannst nie wissen, wann es kein Zurück mehr geben wird. Du weißt nicht, wie oft und wie lange Gottes Herz sich von dir erweichen lässt. Deshalb ist es so wichtig, mit Gott ernsthaft und ehrlich umzugehen, so wie Israel damals. Sie haben sich voll ins Zeug gelegt. Vielleicht heißt dies für dich, dass du dich vor Gott auf die Knie legen solltest, wenn du den Eindruck hast, er würde dich nicht mehr hören. Wir wünschen dir, dass du beten kannst, so wie es einst der Prophet Daniel getan hat. Und Gott möge dich so erhören, wie er ihn erhört hat. Ich liege vor dir mit meinem Gebet und vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, heile. Ach Herr, handle. Amen. Bis nächste Woche zum Abendbrot.